Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk About DEX, dem Magic Podcast unter dem Dach des Spielwareninvestors. Mein Name ist Michael und mit mir hier ist wieder Patrick.
Moin, grüß dich. Das hast du sehr gut gemacht. Wir haben gerade kurz vor der Aufnahme darüber gesprochen, dass du heute einmal übernimmst das Intro. Herzlich willkommen und schön, dass wir es wieder geschafft haben. Ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen und wir reden auch heute wieder über aktuell unser Lieblingsformat, würde ich schon fast sagen, über Pre-Modern, richtig?
Ganz genau. Wir haben heute wieder uns ein Deck irgendwie zusammen angeschaut vorher, über das wir heute sprechen wollen.
Ein sehr kontroverses Deck.
Genau, aber vielleicht einmal zu Beginn nochmal zur letzten Folge, ist jetzt 2 Monate her. Vielen Dank an Markus, der uns einen Kommentar tatsächlich dagelassen hat, auch den Cookie, um den du gebeten hattest, ganz am Ende noch, den hat er auch noch mit reingepackt. Ganz herzlichen Dank an Markus. Ich glaube, ich habe Markus auch mal persönlich hier getroffen.
Wir nehmen ja im Laden von Lars auf, das muss man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen.
Ah, ja.
Für alle, die diesen Podcast bis hier gehört haben, was ich hoffe, ihr könnt gerne einen Kommentar lassen. Ihr macht diesmal ein Enten-Emoji ans Ende. Mal gucken, wie viel wir dieses Mal zusammenbekommen.
Du meinst, ja, so schnell hat es noch keiner geschafft, den Podcast wieder auszumachen, weil er festgestellt hat, dass es Magic und nicht Lego ist.
Ja, aber das Schöne ist ja, bei den Kooperationen, die beide Firmen aktuell machen, sowohl Lego als auch Wizards of the Coast, würde es mich nicht wundern, wenn wir irgendwann ein Magic-Lego-Set bekommen oder vielleicht so Magic-Lego-Ninjago, das wäre total wild. Und parallel würde ich mich auch nicht wundern, weil, nachdem wir schon ein D&D-Set haben, weil, das wissen vielleicht nicht so viele, aber Dungeons & Dragons ist quasi das gleiche Universum wie Magic the Gathering. Warum? Weil das erste Dungeons & Dragons Set kein Universe Beyond Set ist. Und Strixhaven ist eine Schule in der Welt von Magic the Gathering, die aber auch eine Schule in der Welt von Dungeons & Dragons ist. Das heißt, Dungeons & Dragons ist theoretisch schon ein, also eigentlich haben wir schon Lego und Magic the Gathering kombiniert gehabt, wenn du es so siehst.
Die Uhr läuft 2 Minuten und wir sind schon so weit abgedriftet. Aber es gibt tatsächlich, meine ich, einen Contest aktuell bei Lego, bei dem es darum geht, eine Pokémon-TCG-Karte nachzubauen, meine ich.
Ja, Pokémon ist halt natürlich sehr naheliegend jetzt durch die aktuelle Kooperation. Klar. Kriegen ja auch noch Minifiguren allem drum und dran, deswegen, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Lego-Leute noch so am Anfang ein bisschen abholen, damit sie dann einfach ihr Handy an die Seite legen und dann so, hey, jetzt kann ich jetzt zuhören. Und dann ist man meistens auch zu faul, um den Podcast zu wechseln. Hört man einfach zu, so ist es bei mir auch.
Du meinst, wir sind jetzt auf der sicheren Seite?
Ja, so bin ich in Wissenschaftspodcasts abgedriftet, ne? Bin ich ehrlich. Also ich hatte irgendwann mal so eine Folge, so, ja, hier, Wissensspektrum, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber war so ein Thema, ich dachte, das ist eigentlich ganz interessant. Und seitdem hänge ich auf dem Podcast fest und ich muss auch sagen, so 70% der Themen würde ich mir nie Frage stellen, warum, aber ich höre es trotzdem, weil ich zu faul bin.
Hast du das Gefühl, was gelernt zu haben danach?
Ja, ich habe dann immer so 9-mal kluge und so alltagsschlaue Sprüche dann und so Fachwissen, was kein Mensch braucht. Ja. Apropos Fachwissen, vielleicht eine sehr gute Überleitung. Bevor wir mit dem Deck anfangen, aktuell spaltet sich ja sehr stark die Magic Community. Also das hatten wir schon beim letzten Podcast, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt. Wir hatten es aber auch schon, wie sagt man, man sieht es ja auch einfach in den Verkaufszahlen. Es gibt ja inzwischen nicht nur Magic the Gathering, sondern Magic the Gathering und Universe Beyond bei Magic the Gathering. Ja, und das spaltet gerade sehr stark die Fangemeinde. Wir haben jetzt ja ein aktuelles Set gehabt, Teenage Mutant Ninja Turtles, noch vor Strixhaven. Strixhaven kommt ja jetzt im Laufe der nächsten Woche sogar schon, glaube ich, raus. Und Universe Beyond ist gerade auch so ein bisschen der Grund, warum viele Leute abwandern oder sich auch Retro-Formaten zuwenden wie Pre-Modern. Hat sich da inzwischen bei dir auch etwas geändert oder siehst du es immer noch genauso?
Naja, bei mir ist es witzigerweise so ein bisschen andersrum gelaufen jetzt. Ich habe eigentlich, also Universe Beyond hat mich irgendwie überhaupt nicht gecatcht. Also nicht mal das Herr der Ringe-Set oder auch Final Fantasy habe ich auch im Freundeskreis Jubelschreie gehört. Aber das hat mich alles nicht so abgeholt. Aber dann kam jetzt Turtles und da konnte ich dann doch nicht drum rum. Aber bei mir ist es irgendwie auch so, dass ich bei dem Turtles-Set, das hat auf eine ähnliche Art wie eben auch Pre-Modern und die alten Magic-Karten bei mir Nostalgiegefühle geweckt, obwohl es eben die neuen Karten sind und ein Universe Beyond. Weil ich eben im Grundschulalter habe ich halt die Turtles geliebt. Da lief diese Animated Series.
Wo auch übrigens ein paar Prints mit drin sind. Ne? Also ein paar Karten, die haben ja das Artwork von der 90er Jahre Cartoon-Serie.
Ja, herrlich, herrlich. Und dann gab es noch damals diese, ich weiß gar nicht, wie heißen diese Turtles-Filme, die alten.
Realverfilmung.
Genau, die Realverfilmung. Das sind, glaube ich, 3 Teile.
Ja.
Die habe ich als Kind natürlich auch irgendwie geliebt. Da macht man sich auch keine, also jetzt aktuell würde ich die sogar gerne nochmal sehen, aber da machst du dir auch keine Gedanken drüber. Schaut das jetzt geil aus oder nicht als Kind?
Kurze Werbung, es gibt inzwischen eine 4K-restaurierte Variante davon. Habe ich mir letztes Jahr bestellt, weil ich, also Turtles ist so einer der wenigen, das ist halt wie der erste Mortal Kombat Film. Das sind objektiv gesehen keine guten Filme, ist aber vollkommen egal. Ich habe mit denen jedes Mal eine extrem gute Zeit und ich liebe diese Filme, die Turtles-Filme, wie auch den ersten Mortal Kombat. Und natürlich sind die Trash. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir leben in einer Zeit, wo man den ganzen Tag an seinem Handy hängt und sehr viel Doomscrollt. Also ich glaube, das ist schlimmerer Trash.
Ja, und das ist einfach auch irgendwie eine Kindheitserinnerung und deswegen ist es, glaube ich, auch so positiv belegt. Also wenn der Film heute so rauskommen würde, wäre ich wahrscheinlich auch weniger begeistert. Aber jedenfalls war es dann so, wir haben ja auch in unserem Kitchen-Table-Kreis das erste Mal jetzt tatsächlich Commander gespielt. Und dann habe ich das halt irgendwie auch als gute Gelegenheit gesehen, jetzt meine Sammlung da nicht mit Turtles zu verwässern, sondern dann habe ich mir tatsächlich das Precon von den Turtles geholt.
Das sehr gut ist.
Das ist richtig gut.
Das ist auch für ein Precon-Deck ist das extrem stark, weil so als generell für die Magic-Fans, wenn ihr euch ein Commander-Deck zusammenstellt und ihr seid ja noch recht neu, das Wichtigste sind nicht der Commander und die krassesten Kreaturen, das ist wirklich die Landbase und die ist in dem Deck wirklich sehr, 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 sehr gut mit City of Brass und 2 von den Doppelländern, die quasi ursprünglich im Battlebond drin waren. Also wenn du 2 oder mehr Gegner hast, dann kommen die ungetappt ins Spiel und machen 2 Farben, das ist halt schon sehr, sehr, sehr stark.
Also ich muss auch sagen, das ist mir dann auch beim Spielen aufgefallen. Also erstens natürlich irgendwie schon heftig eine City of Brass da zu bekommen, auch wenn das natürlich nicht mein Lieblingsdesign dann letzten Endes da ist, aber dafür, dass es ein 5-farbiges Deck ist, out of the box, also Mana-Probleme hat man da wirklich nie gefühlt oder ich zumindest nicht, habe vielleicht auch gut gezogen und so habe ich dann so ein bisschen da irgendwie die Turtles-Nostalgie bedient, hatte dann irgendwie ein Commander-Deck, aber es ist halt irgendwie ein abgegrenzter Bereich und da kann ich dann auch irgendwie, also da hatte ich auch wirklich, wirklich Spaß damit. Aber sonst finde ich natürlich, wenn ich jetzt irgendwie dann in der Roadmap sehe, ich glaube Ende des Jahres ist Star Trek irgendwie angekündigt.
Star Trek kommt, also jetzt kommt erstmal noch im Sommer, ist ja Marvel.
Ja, genau.
Ist auch die MagicCon in Amsterdam. Habe ich übrigens ein Ticket. Also ich werde dort sein und ich werde mir nach der MagicCon überlegen, ob ich modernes Magic noch spielen möchte oder nicht. Also ich habe Standard gespielt in den letzten Zeit ein bisschen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Meinen Gegnern weniger, ich habe Monorot gespielt, aber es war auf jeden Fall ein sehr effizientes Deck. Ich muss aber auch sagen, ich hatte zum Beispiel früher, war für mich Legacy, war so eins meiner absoluten Lieblingsformate und das kannst du einfach nicht mehr spielen. Legacy ist inzwischen so verwässert durch diese ganzen Universe Beyond Sachen und auch durch, das finde ich noch schlimmer als Universe Beyond, dass sie die Unsets teilweise erlaubt haben, dass du halt Mechaniken mit drin hast, die so ein bisschen wie Chaos Orb, ganz konträr zu Magic the Gathering funktionieren, so Sachen wie Sawn Half, die jetzt ja schon mehrere Ripens bekommen, das heißt, zerschöne Kreaturen, teile sie quasi in 2 Kreaturen auf, das ist halt was, also bei der Wurmcall Engine verstehe ich ja, dass sie 2 Tokens macht, aber dann habe ich halt 2 Tokens da, die Death Touch und Dings machen, aber die Sawn Half macht halt so viele Situationen seltsam und das ist eine ganz normale Karte, ja, oder was weiß ich, aber ja, Commander.
Ja, also das, ich glaube, dabei können wir es dann auch mehr oder weniger belassen, aber man muss schon sagen, so abgegrenzt macht das schon Spaß, aber klar, es ist was anderes, als mit den alten Karten zu spielen und da würde ich jetzt auch nicht, glaube ich, eine Turtles-Karte reinstecken wollen, weil das dann für mich sich eben auch nicht mehr so nach Magic anfühlt.
Ja, ich habe zum Beispiel so gemacht, meine Commander sind immer sehr themenbasiert. Ne? Ich habe zum Beispiel einen Commander, der basiert, also ist quasi Blau-Schwarz-Artefakt. Und zwar ist das der Cyberman aus dem Doctor Who Universe Beyond. Der Blau-Schwarze, der macht halt, die Mechanik sagt ja, dass du die gegnerischen Karten vom Deck sozusagen zu eigenen 2-2 Cybermans machst. Das passt ja dann von der Lore auch her. Und ein Work in Progress ist immer noch der 14. Doktor mit allen Doktoren von Doctor Who. Und dort packe ich halt zum Beispiel Artefakte aus allen Universe Beyond Sachen rein, wie zum Beispiel der eine Ring, weil da macht es ja von der Lore her Sinn, weil er reist ja durch die Universen. Ne? Also es ist dann quasi eher so fun-mäßig. Ja, das ist halt kein gutes Deck, aber das ist trotzdem sehr spaßig. Oder ich habe halt dieses klassische, ich habe halt einen Sliver Commander. Da spiele ich dann halt First Sliver und cascade mich durch das ganze Deck durch und fertig.
Also ich muss sagen, so als Projekt auf Sicht habe ich mir auch vorgenommen, eigentlich ein Old Frame Commander Deck zu machen, möglicherweise auch Pre-Modern, aber vielleicht auch einfach wirklich nur Old Frame, da bin ich noch unentschlossen.
Jagdmod funktioniert ja ziemlich gut, weil den gibt's einen Old Frame aus Dominaria Remastered.
Ja, also wirklich nur Old Frame, aber auch
OG
nur
Old Frame.
Genau, okay. Also wirklich nur Karten bis einschließlich Scourge.
Kleriker ist da ziemlich gut.
Ja, ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen, wen ich da irgendwie als Commander, also ich würde es top-down quasi machen wollen, mich erstmal für einen Commander festlegen und dann gucken, was ich in den Farben machen kann. Vielleicht ist es natürlich andersrum, geht es natürlich auch, sich ein Deck zu überlegen und dann einen Commander, der vielleicht gar nicht so spielentscheidend ist, irgendwie sich da auszuholen oder zu gucken, was passt. Ich bin da noch ein bisschen, ich muss sagen, ich habe da bei den Old Frame Karten noch nicht so richtig, ich habe so 1, 2, 3 im Blick, aber falls jemand da eine Empfehlung hat, könnt ihr das gerne auch mal irgendwie in die Kommentare schreiben, würde ich mich auch freuen, weil jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag unter spielwaren-investor.com.
Ich glaube, du bist der einzige Mensch, der hier wirklich sich richtig vorbereitet und Notizen und so weiter macht. Von daher bin da ganz froh drin, weil ich bin da genau wie Anne und Lars. Ich glaube, Thomas ist noch der Einzige, der sich auch hier noch Notizen macht in diesem Laden.
Würdest du sagen, ich bin der Thomas des Magic sozusagen?
Ja, genau. Ja. ganz kurz, es gibt ja noch eine Möglichkeit, altes quasi Commander zu spielen. Das ist ja, wo das Ganze herkommt, ist ja Highlander.
Ja.
Und das Geile ist, im Sommer findet, ich glaube, 4 Wochen vor der MagicCon, 2, 3 oder 4 Wochen vor der MagicCon, findet ja in Darmstadt ein ganzes Wochenende Oldschool-Formate statt. Also Oldschool, Pre-Modern.
Ja.
Und dort wird auch freitags Pre-Modern Highlander gespielt.
Habe ich gesehen, ja.
Und ich habe mich für freitags für Pre-Modern Highlander angemeldet. Samstag spiele ich Pre-Modern, Sonntag spiele ich Pre-Modern. Und ich finde das so geil, weil die Bandlist ist halt, also sie schmeißt halt nur 5 Karten raus und sonst ist halt alles erlaubt. Und das Geile ist, dass Tolarian Academy einfach mal spielen, Jagdmod will einfach spielen. Weil ich glaube, auf einem Highlander-Level funktioniert das ganz gut und du spielst ja eh immer 5-Color, weil es gibt ja keine Farbbegrenzung. Natürlich solltest du schon gucken, dass deine Landbase funktioniert, aber du hast ja keine Einschränkungen. Ne? Du musst ja nicht sagen, ich muss jetzt diesen Commander nehmen, darf nur diese Color-Identity haben, du kannst ja alle Farben spielen. Hab da aber richtig Bock drauf und ich weiß aber, dass ich an diesem Highlander-Event lang und klanglos untergehen werde, weil ich habe schon Decks gesehen, wo ich dann gesagt habe, okay, gut.
Weißt du, welches Pre-Modern-Deck nicht sang- und klanglos untergeht?
Ja, weil obwohl es ein blaufarbig ist, Meister der Übergänge, das leider aktuell vielleicht mit stärkste Deck. Das ist eins der unbeliebtesten Decks, aber auch zeitgleich eins der beliebtesten Decks, weil es auf dem Competitive-Level mit das stärkste Deck ist, würde ich sagen. Und die Rede ist natürlich von Stifelnaut, beziehungsweise Phyrexian Dreadnought und Stifel-Deck.
Genau. Der Deckname ist nämlich ein Kompositum aus den beiden Karten, die du gerade schon genannt hast, aus dem Phyrexian Dreadnought und Stifel. Genau, und was macht das Deck so stark in Pre-Modern? Das ist eigentlich eine Kombo, die dazu führt, dass man, wenn es gut läuft, in Runde 2 einen 12-12 Trampler spielt.
Das ist übrigens eines der Decks, das ich hätte gerade in den ersten Jahren von Pre-Modern, wo es halt populärer geworden ist, so, also sagen wir mal so, noch vor der Pandemie, und ich muss immer noch sagen, dass das war für mich eines der frustrierendsten Decks dagegen zu spielen, weil Armageddon ist scheißegal gegen das Deck, und Stifelnaut ist halt auch so, es ist halt der Inbegriff vom Blau. Ich lasse dich alles machen, was du willst, aber sobald du mir Probleme machst mit meiner Spielstrategie, counter ich dir das. Und wenn ich mein Combo spiele, habe ich noch mindestens 3 weitere Counter oder Outs auf der Hand. Und dann verlierst du das Spiel. Fun Fact, Gilded Drake ist eine ziemlich gute Karte gegen Dreadnought.
Ja, also ich habe jetzt in der Vorbereitung, ich habe in der Vorbereitung, sieht man dann plötzlich, wie viele Varianten da gespielt werden und in welche Color-Kombinationen theoretisch alle denkbar sind. Und dann hat es plötzlich angefangen zu kribbeln, da habe ich gedacht, vielleicht hätte ich doch mal dringend noch 4 Dreadnoughts kaufen müssen. Aber vielleicht jetzt einmal würde ich jetzt vorschlagen, dass wir für die Zuhörer und Zuhörerinnen, denen das nicht ganz so geläufig ist, zumindest mal die Kernkombo einmal darstellen.
Erklär doch erstmal, was überhaupt lest doch mal vor, was der Phyrexian Dreadnought kann und wo der aktuell preislich steht.
Also die Basis von jedem Dreadnought-Deck sind eigentlich 3 Karten, die man jeweils als Four-Off spielt, also 12 Karten. Da hat es natürlich einmal der Namensgebende, der Phyrexian Dreadnought, eine Artefaktkreatur für ein farbloses Mana, 12-12 Trampel. Wenn er ins Spiel kommt, ich glaube, ich habe es mir hier auch nochmal auf Deutsch, genau. Dann, also der hat Opfere eine Anzahl an Kreaturen mit einer Gesamtstärke von 12 oder mehr oder begrabe das phyrexianische Schlachtschiff.
Ist auch geil, dass der phyrexianische Schlachtschiff auf Deutsch heißt, aber aussieht wie ein Shrimp.
Ja, genau. Hat ja auch den Spitznamen Shrimp. Der liegt übrigens aktuell, ich habe am Samstag geschaut, auf Cardmarket, Mindestzustand good, Versand aus Deutschland, Sprache Deutsch oder Englisch, da liegt er bei 199 Euro, geht er los, der billigste.
Weil die Leute halt auch ein bisschen vorsichtig geworden sind, weil im Dreadnought in einer Variante wurde ja die nicht zu allzu lange her gebannte Karte gespielt, die Combo mit der Tide. Ja. Und natürlich, aktuell ist es eher Replenish, das so ein bisschen im Fokus ist, was der nächste Ban sein könnte. Ich bin aber auch ehrlich, ich glaube einfach, es gibt aktuell keine unfaire Combo in Premodern. Es gibt also nichts, wo ich sage, es ist unfair, unfair. Der Dreadnought ist sehr, sehr stark, aber der Dreadnought, wenn er liegt, endet er das Spiel ja nicht.
Nee, gut, es sind natürlich üblicherweise, sind es dann halt zwei Swings mit dem Dreadnought, greift zweimal an, trampelt durch, dann bist du hin. Aber wenn sich jetzt die Zuhörer fragen, okay, der Drawback ist natürlich extrem, wie geht man damit um? Dann hat man dafür zwei blaue Karten, deswegen ist auch immer blau mit im Deck, nämlich einmal Stifle aus Scourge, für ein blaues Mana, ein Instant, der kontert eine Triggered oder Activated Ability. Und diese Ability vom Dreadnought, wenn er ins Spiel kommt, ist eben eine Triggered Ability.
Das ist halt die Sack Ability, wo du eigentlich dann sagst, du musst
genau.
die Kreaturen opfern oder ihn begraben.
Und damit stifelt man sich dann seine eigene Triggered Ability vom Dreadnought, sodass man dann für ein farbloses für den Dreadnought und ein blaues für den Stifle die 12-12 Trampler spielt ohne den Drawback. Das ist die eine Möglichkeit. Stifle ist auch, liegt auch bei 21 Euro bei dem Printing aus Scourge. Ich habe jetzt natürlich nur die OG-Printings nachgeschaut.
Das vielleicht nochmal kurz als Einwurf für die noch nicht so bewandt sind mit Premodern. Und viele wundern sich vielleicht, ja, dann spielt doch einfach die Reprints. Ja, also ich meine, Dreadnought ist eine Reserved-List-Card, da gibt es kein Reprint. Es gibt noch die Judge-Promo mit einem neuen Frame in Holo. Ja, also super hässlich und Holo mag ich eh nicht. Aber es ist so, es gibt in der Premodern-Community keine Regel dafür, dass du keine Reprints, also Reprints sind erlaubt, es gibt keine Einschränkung. Inzwischen ist es sogar so, dass von geduldet bis hin zu, ja, mach das doch, Gold-Border-Karten, also gerade aus diesen World-Championship-Sacks, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wir sind jetzt bei Gears Cradle bei 1000 Euro angekommen für eine Cradle. Das heißt, wir sind jetzt quasi bei Bazaren fast angekommen. Bazaar auf Bagdad kostet 1500, eine Gears Cradle kostet 1000.
Wobei es die ja auch tatsächlich überhaupt nicht mehr in New Border gibt, meine ich, ne? Die ist auch,
die Cradle?
Ist
auch, ich glaube, Judge Reward.
Genau, die gibt's noch in Judge, stimmt, aber da ist die noch teurer.
Ich glaube 5000 oder so.
Ja, völlig. Also die ist eine, da hat man.
Liebe Grüße an einen Bekannten von mir, der ein unendliches Repertoire an Old Border Foils hat.
Ja. Wenn wir jedenfalls, wenn wir unsere Dreadnought-Fähigkeit können wir einmal stifeln, dann liegt der im Spiel. Mhm. Die zweite Möglichkeit ist der Vision Charm aus Visions. Eine Karte, die eigentlich nicht so richtig viel Beachtung ansonsten gefunden hat. Die kostet auch tatsächlich nur, ist meine ich auch eine Common, die kostet tatsächlich auch nur 49 Cent. Also, wenn man Dreadnought spielen will an den Vision Charms, wird man nicht arm.
Aber die Ironie ist ja, du findest zum Beispiel, und das vergessen ganz viele Leute immer, wenn sie auf Plattformen wie Cardmarket und Co. einkaufen, dass du selten Playsets zusammenbekommst, sondern du kaufst einen Vision Charm. Und dann musst du noch gucken, dass er dann irgendwie ein Excellent oder ein Gutes ist. Ne? Da gibt es dann die Option, zum Beispiel bei eBay zu sagen, ich hole ein Playset. Das wird dort verhältnismäßig wenig, aber meistens auch etwas teurer. Aber man unterschätzt sehr schnell, wie dieser 1,10 Euro Versand noch mit dazukommt. Das heißt, du bist im Schnitt bei einem Vision Charm in einem verhältnismäßig guten Zustand, in Deutsch oder Englisch, musst du den Versand noch mit dazurechnen, dann bist du halt bei einem 1,50 Euro.
Ja, also ich habe die Mühe habe ich mir jetzt nicht gemacht. Ich habe tatsächlich immer das günstigste Angebot genommen. Das ist natürlich dann auch oft deswegen auch günstig, weil der Händler oder die Privatperson nur eins davon hat, ne? Sonst, aber gut, der richtig hoch geht der aber auch nicht mit seinen 49 Cent. Der hat jedenfalls drei Optionen. Und eine Option davon ist, dass man ein Zielartefakt phased out. Phasing ist ja auch eine überholte Keyword-Ability, die ist so eigentlich heutzutage, ich glaube, die wird nicht mehr...
Teferis Protection?
Teferis Protection ist ja auch eine alte Karte, oder?
Nö, ist eine recht neue sogar. Aber die sagt ja, dass alle Karten aus dem Spiel rausgenommen werden oder wieder so, wie sie waren, zurückkommen. Ist ja quasi auch Phase-Out.
Nee, das ist nicht Phase-Out.
Ist das nicht Phase-Out?
Phasing verlässt, eine Karte, die outphased, verlässt das Battlefield nicht.
Genau, und das bei Teferis Protection das Gleiche. Warte mal.
Also das ist nämlich, deswegen ist die, glaube ich, also es ist sozusagen, also ich hatte das Gefühl, dass es nicht mehr viele Phasing-Karten gesehen zu haben, ehrlicherweise.
Until your next turn, your life total can't be changed and you have protection from everything, all opponents you control phase out.
Okay.
Die Karte ist von, der letzte Reprint war jetzt in Avatar The Last Airbender im Eternal Sheet. Also es gibt immer noch Phase-Karten.
Okay, es gibt noch Phase Cannabis. Ich habe das Gefühl, also, dass häufig stößt man nicht mehr auf Phase.
Aber weißt du, was das Geile ist? Es steht extra noch mit dabei, was Phase Out ist. Also, weil so eine Fähigkeit, die mit einer der ersten von Magic war, steht es heute nochmal in Erklärungsboxen mit drin, weil gerade jüngere oder neuere Spieler wahrscheinlich nicht damit anfangen können, weil das Besondere an Phase Out ist, wie du schon gesagt hast, alle Marken, alles, was auf den Dingern liegt, bleibt hier liegen. Das ist ja nicht wie, wenn du die Karte replaced, sondern sozusagen die, stellt euch das einfach vor, man legt einen Schleier drüber, es ist nicht existent, aber es liegt immer noch da, wo es liegt.
Genau, und das ist auch deswegen so ein bisschen kontraintuitiv, meine ich. Also Phasing, wie du sagst, etwas phased out, es verlässt nicht die Zone, es wechselt die Zone nicht, aber es wird behandelt, als wäre es nicht mehr vorhanden.
Genau.
Und das Phase-In findet nicht, wie man es vermuten würde, im Upkeep statt, sondern zu Beginn des Untap-Steps, noch genau. Bevor man untappt. Muss auch so sein, weil sonst würde man ja würde eine getappte Karte ausphasen und man könnte sie nächste Runde, wenn sie reinphased, könnte man sie nicht mehr enttappen. Und Phasing war ja früher, glaube ich, so, dass eine Karte, die von sich aus immer Phasing hat, ja immer im Wechsel raus und rein phased. Und die würde genau. Sich ja dann nicht enttappen. Deswegen musste es so sein. Aber ich finde, es ist total kontraintuitiv, weil mir fällt jetzt nicht sonst irgendwas ein, was man im Untap-Step machen würde. Da gibt es ja auch, meine ich, keine Priorität, dass man irgendetwas spielen könnte.
Da muss ich ehrlich gesagt auch passen an der Stelle. Aber wo du vorhin gesagt hast, dass das eigentlich ein 12-Karten-Stack schon mal ist, ich habe auch viele Dreadnought-Listen gesehen, die spielen nur 2 Vision Charms. Weil sie einfach dann sagen, ich möchte lieber noch 2 Counter mehr haben, weil man muss sagen, Pre-Modern gibt es genug Counter. aber es macht natürlich Sinn, weil der Nachteil ist ja, der Dreadnought kommt eine Runde später. Also es ist halt eine Runde mehr Zeit.
Er kommt nicht wirklich eine Runde später. Du spielst in Runde 2, er faced aus. Er hat ja sowieso Einsatzverzögerung.
Ja, stimmt.
Er könnte erst dann angreifen. Im Gegenteil dadurch, wenn du ihn so rumspielst, ist ja denkbarerweise noch eine Runde länger protected, weil du spielst ihn und der Gegner kann mit Sorcery Speed in seinem Turn den Dreadnought nicht removen. Also er könnte zum Beispiel nicht in seinem Zug, könnte er zum Beispiel jetzt nicht Mass Removal spielen und ihn Sachen in Hexereigeschwindigkeit spielen. Davor ist er protected. Deswegen scheidet sich da auch ein bisschen der Geist tatsächlich, habe ich jetzt in der Vorbereitung nochmal gesehen, wann man denn richtigerweise, und das ist auch metaabhängig, wenn man beides auf der Hand hat, ein Stifle und ein Vision Charm, was man denn nur vorrangig spielen sollte.
Das ist auch das, man darf halt nicht vergessen, dass, also Stifle Nord, ich glaube, es ist sogar im Control-Roster mit drin. Also wenn du dir bei MTG Top 8 anschaust, gibt es ja Aggro, Control und Combo. Und Stifle Knout müsste, wir können gleich nochmal gucken, aber ich meine, es wäre im Control-Roster mit drin.
Wahrscheinlich hängt es ein bisschen davon ab, wie man das Deck spielt.
Ich gucke trotzdem nochmal.
Ja, schau mal nach. Also was zum Beispiel...
Nee, ist bei Combo drin. Entschuldigung, das war mein Fehler.
Bei Combo?
Ist bei Combo mit drin. Aber genau wie Enchantress.
Diese Definitionen sind natürlich auch irgendwie immer so ein bisschen wackelig irgendwie. Ich hätte jetzt vom Gefühl, hätte ich gesagt,
Na gut, aber es ist ja im Endeffekt ein Combo, ne? Weil wenn du halt den Dreadnought verhinderst, hat das Deck keine anderen Outs mehr. Es gab vorher noch mit der Tide, aber im Moment gibt es halt keine wirklichen anderen Outs.
Also es gibt da, glaube ich, also üblicherweise, wenn man es Mono-Blau spielt, gibt es dann schon noch kleinere Threads, die man irgendwie spielen kann, aber
es verlässt
sich schon ziemlich darauf. Und wenn man mit dem Vision Charm, um jetzt nochmal technisch zu werden, die Fähigkeit, also diesen Drawback vom diese Triggered Ability verhindern möchte vom Dreadnought, dann ist es so, man spielt den Dreadnought, seine Triggered Ability geht auf den Stack, dann lässt man ihn mit dem Vision Charm ausphasen, dann liegt dieses Phasing Out auf dem Stack obendrauf und wenn der sich abarbeitet, dann faced der Shrimp Out und dann ist ja seine Ability immer noch auf dem Stack und dann müsste man sich eigentlich, wenn man es streng nimmt, immer noch dafür entscheiden, zu sagen, ich opfere keine anderen Kreaturen mit Stärke 12, sodass er dann das dann auf den Stack triggern würde, dass man ihn opfern müssen, aber da er nicht da ist und so behandelt wird, als wäre er nicht da, muss man ihn nicht opfern.
Das ist der offizielle Werdegang in der Richtung. By the way, dadurch, dass Stifle Knout, also Tide war ja vorher, war ja mit in Stifle Knout drin, aber auch es gab ja auch viele Mono-Blue-Combo- und Mono-Blue-Control-Decks, die halt quasi dann, sagen wir es einfach mal so, Blau ist in Pre-Modern schon sehr, sehr vorrangig stark und durch das Verbot und durch den Push von Stifle Knout ist eine andere Karte auch recht teuer geworden. Und zwar die Force of Will von Pre-Modern. Also Foil kostet ja inzwischen auch gar nicht mehr so wenig. Ich glaube, wir sind bei Foil jetzt aber auch bei einem 10er angekommen, ne? Muss aber auch dazu sagen.
Hast du komplett recht, 9,99 Euro war die billigste und das war wirklich die allergünstigste.
Ja. Also wenn ich überlege, die hast du vor, zum Zeitpunkt, wo wir den ersten Podcast aufgenommen haben, da war die Karte noch bei 2,50 Euro, 3 Euro. Ich glaube 4 Euro maximal. Und ja, du hast aber halt auch, also du baust ja quasi um die Combo dir dieses Counter-Setup auf und die prominentesten Counter sind halt Foil, das ist Daze und der klassische Counter-Spell halt. Ne? Das sind halt so, weil du spielst eh Mono-Blau. Achso, ja, und was du auch noch hast, ist halt Gush. Ne?
Genau, also für den
kein Counter, sondern ein Bounce.
Und man hat natürlich dadurch, also es ist schon heftig, ne? Man spielt dann bestenfalls in Runde 2 in 12-12 Trampler. Und dann, wie du schon sagst, dann hat man eben auch Counterspells, die dann trotzdem noch protecten, weil sie halt eigentlich frei sind. Dann hat man eine getappte Insel, der Gegner spielt möglicherweise das, der hat natürlich auch noch nicht so wahnsinnig viel Mana. Und dann kann man für eine Insel auf die Hand zurücknehmen, könnte man beispielsweise eben ein Daze spielen, wo er ein farbloses extra bezahlen muss. Ansonsten hat man noch ein Foil, wo man ein Island oder eine andere Karte alternativ von der Hand entfernen kann als alternative Spruchkosten und ein Hard-Counter, also countert dann tatsächlich den Spell hard. Dann hat man, wie du schon gesagt hast, Gush, der einen für 2 Inseln auf die Hand zurücknehmen Karten ziehen lässt.
Genau, und du baust sie zurück und ziehst dann 2 Karten.
Genau, hat dann einen Haufen Karten auf der Hand, sodass man zum Beispiel auch sich die Karten auf die Hand holen kann, um dann den Foil kostenlos zu spielen.
Das ist ja genau das. Also ich finde, also wenn man lernen möchte, wie Control funktioniert, sollte man sich einfach mal viel Gameplay von Stifelnauts anschauen, weil Total. Ich finde, das Deck hat unheimlich viele Lines, die gespielt werden, wie du schon gesagt hast. Mit Gush ziehe ich mir die Ressourcen nach. Also eines der ersten Dinge, die ich 1999 in Magic gelernt habe, als ich so meine allerersten Turniere gespielt habe, 2000, waren, also ich hätte zum Beispiel früher nicht verstanden, warum Brainstorm so gut ist, bis ich gecheckt habe, dass sich die 3 Karten anzuschauen, dass so das währenddessen ein Spell auf dem Stack liegt, passiert. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich ziehe mir die Ressource nach für meine Force of Will oder ich schaue, ob ich eine Force of Will ziehen kann, mit einem Brainstorm als Beispiel, was ja auch der Grund ist, warum diese, also in Legacy immer noch einen der besten, also Brainstorm spielst du immer mit Force und man sieht ja auch, dass alle Varianten von Force of Will, also jeder Free Spell in Magic, der eine alternative Kostenbedingung hat, abseits von den Mana-Kosten, und das können die schlechtesten Spells sein, werden trotzdem zum Beispiel in Commander gespielt oder jeweils in ihren Formaten, ne? Bestes Beispiel, es gab ja auch diese 5 Free Spells aus Commander, ich weiß nicht mehr, was das war, aber wo halt Fiery Guardian Chip mit dabei ist oder Deflecting Sword und wie sie alle heißen.
Bei aktuellen Editionen bin ich so ein bisschen raus.
Aber die Bedingung da ist zum Beispiel, wenn du den Commander auf dem Feld hast, dann kannst du den Spruch kostenlos spielen. Da gibt es einen Counterspell, da gibt es einen Umlight-Spell, da gibt es einen Indestructible-Schutz, da gibt es einen Fog und es gibt, was ist das letzte? Rot war Umleiten, blau war Counter, weiß ist Indestructible, grün ist Fog. Was habe ich für eine Farbe vergessen? Schwarz, zerstörende Kreatur. Und du merkst halt auch, dass bei den modernen Formaten, wie auch bei den klassischen Formaten, Free Spells und deswegen ist Foil. Und das Schlimme ist ja, selbst die Reprints von dieser Karte, die wird ja im Pauper gespielt. Weil die ist ja inzwischen Common. Die ist ja damals, war die, glaube ich, Uncommon.
Ja, richtig, in Prophecy, im OG-Printing Prophecy war sie eine Uncommon.
Und jetzt ist es halt einfach, ein Pauper-Staple. Ne? Also der ist super gut Karte. Muss auch nochmal dazu sagen, wenn du Competitive Premodern spielst, du musst immer damit rechnen, dass du gegen Stifelnaut kommst. Und selbst mit einer Sideboard-Strategie ist es eins der undankbarsten Matchups, das du haben kannst, wenn du nicht selbst Stifelnaut spielst.
Es ist natürlich auch so, dadurch, dass diese Kern-Kombo eigentlich ja diese, aus meiner Sicht, 12 Karten sind, wo man vielleicht die eine oder andere dann noch, Division Charm vielleicht noch sich streichen könnte. Dadurch habe ich natürlich dann immer noch endlos viele andere Karten-Slots frei, um noch eine ganz andere Strategie zu verfolgen oder um endlos viele andere Karten reinzunehmen. Und wenn man es jetzt Mono-Blau spielt, braucht man auch gar nicht so viel Länder, weil eigentlich für deine Killer-Kombo brauchst du 2 Mana. Und du hast eben diese Free-Spells. Und dann hast du natürlich irgendwie, selbst wenn du ihn schon im Spiel hast, dein Stifle ist auch keine tote Karte. Klassiker in Pre-Modern, du kannst mit Stifle, kannst du ein Fetchland stifeln. Also ist ja eine aktivierte Fähigkeit.
Es ist quasi ein Land Destruction.
Ist quasi, dann wird es zur Land Destruction. Ne? Der Gegner crackt sein Fetchland, zahlt ein Leben, darf sich aber nichts raussuchen, weil du es ihm stifelst.
Und dort ist es halt noch schlimmer in Premodern, weil es halt keine Duels gibt. Du befetchst ja immer auf dem Basic. Und wenn du dann halt einfach das nicht hinbekommst, dann hast du das Problem, dass dein, dass, also du warst ja in dem Moment auf die Ressource angewiesen.
Ja.
Du bist nicht nur ein Land hinten dran, was gegen Stifelnaut super beschissen ist. Ja. Du bist auch noch zusätzlich nicht in deiner Mana, also höchstwahrscheinlich nicht in deinen Farben, dass du dann jetzt weiterspielen könntest. Das heißt, du fällst ja wahrscheinlich ein bis zwei Züge zurück und das ist halt gegen so ein Deck absolut fatal.
Ja, und wenn wir jetzt von so einer Quasi-Land-Destruction sprechen, dann ist es natürlich auch so, dass du, dass deswegen auch, meine ich, zum großen Teil ja auch dann Tide gebannt wurde. Da haben wir letztes Mal ja schon drüber gesprochen, weil du in einem Deck, wo du eigentlich nur 12 Karten hast und die Stifle dann auch noch für die Tide-Kombo wiederverwenden konntest oder auch Chain of Vapor, aber eben auch Stifle, es kostet dich halt eigentlich keine wirklichen Slots, mal eben noch zwei Tides reinzunehmen, zwei Parallax Tides. Und schon hast du irgendwie, kannst du dem Gegner sämtliche Länder dauerhaft entfernen, also einen einseitigen Armageddon spielen.
Das ist ja auch das, was schon immer in Magic, also beispielsweise, wenn du Land Destruction in Commander spielst, Commander hat ja in dem Sinn quasi, also der Inbegriff von Kitchen Table in der Moderne ist ja eigentlich Commander. Setz dich mit Leuten zusammen, spielst eine Runde Commander, hier spielt so sein. Aber niemand hat Bock, gegen Stacks zu spielen, also dass du quasi nichts machen kannst. Oder gegen Land Destruction, weil dann kannst du auch wiederum nichts machen. Und das ist genau der Grund, warum Parallax Tide gebannt wurde, weil es verhindert die Interaktion am Spiel. Das heißt, du sitzt da und du wartest, weil du nicht vorankommst. Und das ist genau der Grund, warum, also viele sagen ja, Replenish ist als nächstes dran und dann kommt der Dreadnought. Ich glaube, wir werden erstmal gar keine Bans mehr sehen. Ich glaube auch, das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, dass es ein Unban geben könnte von Entomb.
Ich wollte gerade fragen, was glaubst du, was eher passiert, weitere Ban oder Unban? Aber hast du jetzt schon vorweg genommen, Unban?
Ich glaube, dass Entomb ein Kandidat ist, der wiederkommen kann. Was ich auch ganz witzig finde, wie ich bin in einer Pre-Modern-Gruppe, WhatsApp-Gruppe in im Berliner Raum und dort wurde mal die Idee, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber es kam mal so die Idee auf, warum man nicht diese mit Bans und Unbans auch mal Formate shiften könnte. Dass man zum Beispiel sagt, wir erlauben jetzt wieder Entomb, dafür nehmen wir dann die weiße Parallax Wave ist das, ne?
Ja.
Ja, dass man die dann quasi rausnimmt. Ich bin aber ehrlich, ich finde, dass Remodern ein sehr healthy Format ist, was ich mir eher wünschen würde, und das ist super abstrakt, und das gibt es auch eigentlich nur in einem einzigen Format in Magic, oder zwei, wenn man es genau nimmt, aber dass man es so macht, dass man Karten limitiert. Also ich finde immer noch diese Idee, dass man den quasi so eine Art One-Status gibt, du darfst die Karte nur einmal spielen, das ist halt für die Leute, die halt Yugi spielen, die kennen das. Aber ich finde, dass zum Beispiel gewisse Karten auf 1 tausendmal entspannter wären zu spielen, als dass sie auf 4 sind. Aber das ist dann wieder halt so ganz oder gar nicht und so möchte man es halt auch einfach haben und fertig.
Ja, ich glaube, also ich kenne das ja auch, dass es da Formate gibt, zum Beispiel, ist, weiß nicht, ob dir das was sagt, Revised 40.
Ach so, das ist quasi, also ich kenne nur Alpha 40. Also ich kenne Alpha 40, das ist quasi das Original-Original-Magic-Format.
Ja, da sind ja auch Sachen, sind ja auch Karten limitiert auf einzelne, oder du hast so ein Punktesystem, wo du maximal, glaube ich, 10 Punkte ausgeben kannst.
Aber das ist halt auch wieder so kompliziert, ne? Das
genau,
ist wie dieses, wie heißt das, 30-Dollar Vintage-Format. Ja. Das Problem ist, dadurch, dass die Preise ja täglich wechseln, wie willst du das tracken? Das ist halt bescheuert.
Und ich sehe das natürlich jetzt auch so, jetzt ist natürlich Primordial hat doch eine gewisse kritische Masse vielleicht erreicht. Und genug Spieler erreicht, aber wenn du jetzt eigentlich ein Fanformat startest, willst du es eigentlich auch simpel halten. Und ja, da ist natürlich absolut, eine simple Banlist irgendwie, ne, dann, und alle anderen bis zu viermal. Wenn du dann, glaube ich, anfängst, dann machst du die Leute, glaube ich, am Anfang wahnsinnig, die ins Boot zu holen, wenn die da eine Liste auswendig lernen müssen, was sie jetzt wie oft reinnehmen dürfen.
Aber gut, ich meine, zum Beispiel bei den Oldschool-Formaten ist es einfach so, Power 9 ist auf 1, die Libraries auf 1, die jetzt übrigens, ich dachte, das wäre ein April-Scherz, ne? Hast du mitbekommen, dass Library of Alexandria auf Arena kommt?
Nee.
Die kommt, ne, ich dachte, es ist wirklich ein April-Scherz. Es ist kein April-Scherz, die kommt in Arena. Bitte, wenn ich jetzt da falsch liege, ne? Aber die kommt in Arena, weil eine andere Karte dafür nicht kommt. Und ich muss auch sagen, ich glaube, in modernen Formaten wäre Library of Alexandria gar nicht mal so schlimm. Und du kannst sie auch nur digital ripen, ist ja auch eine Reserved-List-Karte. Aber ich finde auch immer noch, also ich habe zum Beispiel damals nicht verstanden, warum das gut ist, wenn ich 7 Karten habe, dass ich eine 8 ziehen darf. Es ist halt, es war für mich so, hä, verstehe ich nicht. Aber dadurch, dass es halt ein Land ist, ne, ich meine, Rishadan-Port ist halt auch ein Land nur und das tappt dir ein Land, wenn man mal versteht, dass man damit einfach eine Ressource wegnimmt. Das Ressourcenmanagement ist ja das Erste, was man, glaube ich, in Magic lernen sollte. Wie wichtig Mana ist und wie, was für eine sehr gute Ressource Lebenspunkte sind.
Ja, ich glaube, das ist was, was man, wenn man ganz frisch anfängt zu spielen, so ein bisschen unterschätzt. Da beschützt man immer nahezu zwanghaft seinen Lebenspunktevorrat. Aber im Spiel ist es halt egal, ob du 20-0 gewinnst oder 1-0. Du musst nur am Ende einen Lebenspunkt mehr haben als der Gegner.
Letzte Primal-Event, wo ich mir angeschaut habe, wurde entschieden mit einem Lebenspunkt. Wurde entschieden, also der Spieler hatte noch einen Lebenspunkt. Und es ging, das ganze Spiel ging noch 4 oder 5 Runden und der Spieler mit dem Einlebenspunkt hat das gewonnen, weil er selbst halt quasi Ressourcen verwendet hatte, die ihn da auch hingebracht haben. Aber er wusste halt ganz genau, und da merkst du halt auch diesen Unterschied zwischen guten Spielern und sehr guten Spielern. Ein sehr guter Spieler kann extrem gut einschätzen, wann er verloren hat und wann nicht.
Und was vom Gegner noch kommen könnte.
Genau, ja, klar, genau. Ja. Also es gibt zum Beispiel kleine Sidequests. Ich hatte einen Kanal auf YouTube entdeckt. Ich muss mal gucken, ob ich den gleich nochmal rausholen kann, wenn du nochmal was über die Varianten erzählst. Aber und zwar geht es um das krasseste Mindgame einer Pro-Tour. Und da ging es um, das war Red Duke, den ich persönlich, das ist so mein Lieblings-Pro-Gamer von Magic, weil er halt immer, also schon seit Jahren, der Spieler ist, der immer so ein bisschen, ich sag mal, die alternativeren Decks spielt. Ne? Alle spielen blau, er spielt schwarz-grün. Das fand ich schon immer sehr sympathisch. Aber Reed Duke hat in, wie hieß das Format, das eingeführt wurde, wo keiner spielt? ich guck nochmal ganz kurz. Aber auf jeden Fall, Reed Duke hat quasi eine Sideboard-Variante mit reingebracht für ein Combo. Und dieses, der Gegner konnte nicht wissen, ist so wie dieses Schrödingers Katze-Prinzip, es gab 3 Optionen, die möglich waren. Er hat den Combo noch im Deck oder hat ihn rausgeboardet. Aber er hat am Ende etwas ganz anderes gemacht. Und das fand ich sau spannend. Und ich such das mal raus, erzähl du mal was zu den Varianten. Ich such das mal raus.
Ja, was wir uns jetzt angeschaut haben beim Stifelnode, ist ja eigentlich so ein bisschen die mono-blaue Variante zunächst mal.
Pioneer heißt das Format übrigens.
Ah ja. Und Mono-Blau hat natürlich irgendwie so ein bisschen den Vorteil, dass du eine konstante Mana-Base hast, weil du hast eigentlich nur Inseln. Du kannst eigentlich, an der Stelle ist das Deck auch recht günstig, du spielst eigentlich nur Basic Lands, weil du Inseln auch gebrauchen kannst für die alternativen Casting-Kosten, Inseln auf die Hand zurücknehmen. Für Days, Foil und Gush.
Is it Creativity war es übrigens gewesen. Entschuldigung, erzähl weiter.
Und dadurch, dass man eigentlich nur Inseln braucht, hat man dann aber auch noch einen Platz für, und das ist eben, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, so ein bisschen die alternative Thread, die man da drin haben kann, eine Mishra's Factory zum Beispiel. Also habe ich auch schon gesehen, dass sie dann ein Vor-Off spielen von Mishra's Factory, und wenn sie den Shrimp halt nicht ziehen, damit verteidigen beziehungsweise auch angreifen, weil sie im Gegner dann eben auch Sachen einfach wegcountern und dann letzten Endes mit ihrer Mishra's Factory einfach angreifen und ihn runterbringen. Ansonsten haben wir auch schon so ein bisschen angesprochen, mono-blaue Variante hat man natürlich eigentlich noch genug Kartenslots, dass man auch vielleicht eine alternative Win-Strategie fahren könnte. Man könnte irgendwie so ein bisschen Brain Freeze könnte man reinnehmen, so eine
Mill-Strategie. Spielen viele inzwischen als One-Off, so ein bisschen der Ersatz für Tide. Also dass viele halt einfach sagen, okay, hey, ich kann das Spiel vielleicht nicht mehr mit meinem Dreadnought gewinnen. Aber ich glaube, der Brain Freeze ist vor allem auch fürs Mirror sehr gut, weil du nimmst ja quasi die Assets raus für den Gegner, also im Worst-Case-Szenario, weil es gibt quasi keine Möglichkeit, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es gibt ja keine Möglichkeit, dass du gemillte Dreadnought-Karten zurückbekommst.
Ist, also jedenfalls, nee, ist mir jetzt auch so
deswegen,
nicht,
also, jetzt auch nicht also, geläufig. Also wenn du halt hingehst und sagst, ich bounce mir ein Spell hoch, ich ziehe eine Karte, bounce mir dann vielleicht nochmal und ziehe nochmal Karten, also hier mit Gush und mit vollen, und dann hast du direkt mal 3 oder 4 Spells und dann legst du halt einen Brain Freeze hinterher. Gerade im Late Game, das kann halt einfach das Mirror beim Dings, beim Dreadnought halt ausmachen, weil der Gegner keinen Dreadnoughts mehr hat.
Ja, total, wenn die 4 Dreadnoughts irgendwie im Friedhof liegen, dann wird's auf
dann
jeden Fall
das Game
schwer,
und dann gehen die auch meistens hin. Also, wie du es gerade schon gesagt hast, Mishra's Factory ist ja eine Option und die Factory ist dann quasi sozusagen der Bieter, der dann quasi einfach dann zum Control wird, zum Aggro-Deck wird. Ist auch ein sehr unterschätztes Land, finde ich. Also, ich finde Mishra's Factory ist schon immer ein Problem irgendwie gewesen im Late Game, weil du immer dann noch was hast, was dich immer bei Control-Decks immer so pinkt. Immer so 2 Schaden.
Ja, total. Auch als Blocker. Und die Aktivierungskosten sind natürlich verglichen mit anderen Manlands auch nicht so hoch, weil es auch farblose Mana sind. Das heißt, auch in einem Multicolored-Deck ist man da eigentlich entspannt unterwegs. Speaking of Multicolored-Decks, also eine Dreadnought-Variante ist zum Beispiel eben auch blau-weiß. Dann da geht es noch ein bisschen stärker in die Kontrollrichtung. Da kann man dann natürlich Meddling Mage spielen. blau-weiß 2-2 und man, wenn er ins
du
Spiel nimmst, kommt.
Du benennst eine Karte, genau. Und diese Karte darf dann nicht mehr gespielt werden. Das Wichtige ist, wenn ihr auf ein wirklich großes Turnier fahrt, ihr habt einen Dreadnought-Deck, aber wenn ihr spielt diese Variante, macht euch bitte schlau, welche Karten der Gegner haben könnte. Es ist auch so, auch jetzt nochmal hier, vielleicht hört ihr der ein oder andere Judge zu, aber du kannst eine Karte auch umschreiben. Das Wichtige ist, es gab schon Proto-Situationen, wo jemand gesagt hat, ja, ja, der und der Titan. Das Problem ist, es gab diesen genannten Titan dann und er meinte aber einen ganz anderen. Und das hatte der Gegner aber gewusst. Und der Judge Call hat dann dem Spieler recht gegeben, nicht der, der den Titan falsch genannt hat, sondern der gesagt hat, so, er hat den falschen Titan genannt, ich spiele den Titan, den hat er nicht genannt. Deswegen, und das macht ja auch zum Beispiel Dreadnought meiner Meinung nach auch kein Anfängerdeck. Du musst das Meta kennen, du musst die Karten kennen und du musst wissen, was der Gegner spielt, weil ich schmerfe mal einen Dreadnought zusammen und dann spiele ich einfach mal so ein großes Turnier oder sonst irgendwas. Funktioniert nicht. Du musst, und auch Local Game Group zu größerem Turnier, das sind Welten.
Ja, total. Und man muss, wie du auch vorhin schon gesagt hast, man muss auch die Lines so ein bisschen einfach kennen.
Absolut.
Und man muss wissen, in welcher Reihenfolge man was spielt. Ansonsten in Weiß hast du natürlich dann Zugang zu dem besten Removal-Spell in Pre-Modern, eigentlich zu Swords to Plowshares. Und ganz interessant, du hast einen Enlightened Tutor aus Mirage, ist OG Printing. Dann ist er in der 6., glaube ich, nochmal wiedergekommen. Ein weißes Mana und legt dir ein Artefakt oder eine Verzauberung oben auf deine Bibliothek.
Und beides ist gar nicht mal so schlecht, weil je nachdem, was du halt brauchst, weil ich habe gesehen bei den Enlightened Tutor-Varianten, klar, das Main Target ist halt immer der Dreadnought, weil ne, du willst ja so schnell möglich dein Combo-Piece haben. Aber auch Tide. Also als sie noch
früher,
legal war.
Ja.
Ne? Also oder
total,
also,
ja, heftig, heftig.
Und man darf auch nicht vergessen, Pre-Modern ist wahrscheinlich, also ganz, ganz krasse Laienaussage, aber ich würde sagen, es ist das Enchantment-lastigste Format in Magic. Weil es so viele, also diese ganzen Siegel werden ja gespielt, ne? Seal of Fire, Seal of Cleansing und wie sie alle halten. Und alleine das Naturalize inzwischen als One-Print, es gibt nur einen einzigen Print davon in Pre-Modern, die kostet 5, 6 Euro. Das ist eine Karte, die kostet 2 Cent oder so, wenn du sie in einem New-Border, es gibt auch keine andere Old-Border-Variante.
Die ist nur aus Onslaught.
Genau.
Ja, und der Enlightened Tutor ist natürlich heftig, weil du hast jetzt keine, es gibt ja eigentlich keine wirklich spielbare Alternative zum Dreadnought, die reinpassen würde. Also es gibt keinen etwas schlechteren Dreadnought, meine ich, in der Meta. Das heißt aber, der Enlightened Tutor führt halt dazu, dass du eigentlich faktisch 8 Dreadnoughts im Deck hast und die Wahrscheinlichkeit, ihn zu ziehen, dadurch natürlich ganz heftig ansteigt. Das spricht ein bisschen für Blau-Weiß. Du hast natürlich dann ist die Mana-Base nicht mehr ganz so lean wie bei Mono-Blau.
Also man muss auch dazu sagen, jede Abwandlung von Monocolor in Pre-Modern macht das Deck signifikant schlechter. Das muss man leider sagen. Es
also von nur von der Mana-Base jetzt.
Ja, ja, genau. Aber das macht es ja rein rechnerisch. Also du hast auf einmal diesen Faktor, den du vorher nicht hattest, dass du eventuell nicht das Mana ziehst. Also es kommt einfach diese Wahrscheinlichkeit mit rein, dass du eine Starthand hast, bei der du Mulligan nehmen musst, weil du zwei weiße Mana hast. Oder ein weißes
Mana. Das kommt natürlich dazu, ja klar. Und du hast hier natürlich, hier bist du ja wirklich auch auf die Basics ein Stück weit angewiesen, weil deine Free Spells brauchen die Inseln.
Genau.
Das heißt, wenn du einen Gash mit zwei Inseln kannst du sonst hinkriegen in Runde 2, wenn du zwei Inseln gespielt hast. Mit Blau-Weiß wird es vielleicht dann schon schwieriger, die zwei Inseln rauszubekommen.
Und Adaka Ways, die Painlands sind wahrscheinlich die besten Doppelländer in Pre-Modern. Aber sie haben halt keine Basic-Land-Types. Also die machen ein farbloses, was für damals egal war, und halt diese Entweder-Oder mit einem Lebenspunkt, aber die haben halt, deswegen sind die auch nicht fetchbar. Ja. Und so viele Optionen hast du einfach nicht.
Naja, ansonsten kannst du deinen Dreadnought auch blau-schwarz spielen.
Aber das ist doch dann eher Psychotalk-Deck mit Dreadnought drin, oder?
Psychotalk als Alternative Win-Con kannst du spielen, ja. Ist richtig, da hast du dann kannst du natürlich dadurch die Cantrips und den Card Draw ordentlich ausnutzen für den Psychotalk.
Kannst du mal ganz kurz erklären, was Cantrips sind?
Also wenn die Karte neben ihrem eigentlichen Effekt zusätzlich noch die Fähigkeit hat, ziehe eine Karte. Also du spielst die Karte und sie ersetzt sich gleichzeitig auch noch selber auf der Hand.
Ich hätte das viel komplizierter erklärt, aber das wäre umso besser.
Ja, Gott sei Dank. Naja, aber jedenfalls der Psychotalk, der profitiert ja beispielsweise dann auch von Gush. Psychotalk ist, wird stärker, wenn man eine Karte aus der Hand abwirft und wenn man Karten aus dem Friedhof entfernt, kann man ihn aufpumpen bis zum Ende des Zuges und wenn man dann einen Gash spielt, geht der Gash in den Friedhof und man faktisch kriegt man 4 Karten auf die Hand, 2, die man zieht, die 2 Inseln, die man wieder für den Psychotalk abwerfen kann und so hochpushen kann. Das ist so ein bisschen die alternative Wincon, die man da spielen könnte. Ansonsten hast du in Schwarz, kannst du natürlich zum Beispiel Duress spielen, ist auch eine der Staples in Schwarz in Pre-Modern. Dem Gegner die Hand angucken und eine Karte, die Non-Land, Non-Creature ist, meine ich, abwerfen für ein Schwarzes. Mhm. Ist natürlich hier super, kannst du vorher gucken, ist die Luft rein, um meinen Dreadnought zu spielen? Oder muss ich erst was von der Hand entfernen? Oder warte ich vielleicht lieber, den Dreadnought zu spielen und spiele vielleicht noch eine Finte vorher?
Ich habe zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang Budget-Builds gemacht von prominenten Decks und ich habe immer gesagt, dass Duress nicht so weit weg ist von Thoughtseize. In gewissen Situationen ist halt Thoughtseize der Spruch für ein schwarzes Mana, gegnerische Hand angucken, Non-Land-Discard und 2 Lebenspunkte weg. Es gibt Situationen, da ist die Duress besser, weil sie halt einfach die 2 Lebenspunkte nicht nimmt, ne? Und sie kostet halt nur ein paar Cent. Man muss aber auch dazu sagen, selbst die Duress-Printing, also es ist vollkommen legal in Pre-Modern New Border oder Reprints zu spielen, aber die OG-Border-Karten und die Promos davon, Glory jetzt ja zum Beispiel auch, da gibt es ja diese auf Arabisch, diese Promo, diese Pre-Release-Promo. Glory ist ja diese Inkarnation, die für Weiß Schutz vor Farben gibt.
Bist du sicher, dass es Arabisch ist? Ich dachte immer, das ist die einzige Karte, die es auf Hebräisch gibt.
Oder Hebräisch, Entschuldigung.
Kann das sein? Es gibt eine einzige Karte, die gibt es nur in einer Promo-Variante auf Hebräisch.
Es gibt den Stone Tongue Basilisken in einer, ich glaube, der war Arabisch. Der Steinzungengott ist aus Odyssey, dann aus Torment, also es gab quasi aus diesem Block von Odyssey, Torment und Judgment. Gibt es 3 Pre-Release-Promos und jeder hat eine abgewandte Sprache. Und der Hippo aus Plane Chase, der hat auch nochmal, also dieser Hippogreif. Ja. Die haben alternative Sprachen, die sonst nicht in Magic verfügbar sind, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber das kommt
ja hin dann. Und was ist die dritte Sprache?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die Leute spielen, weil sie dieses Original-Feeling nochmal von damals haben wollen, genau diese Karten. Und die Ironie ist, eine Premium-Variante dieser Karte statt Foil sind halt Gold-Border, obwohl die ja offiziell gar nicht eigentlich erlaubt sein sollten. Aber ich bin ehrlich, also ich habe mir auch, in dem Moment, wo es losging mit Premium, dass es wieder alles am Steigen ist, ich mir alle World Championship Decks geholt mit ich habe Survival zu Hause, ich habe Gears Cradles zu Hause, ich habe auch das Kai Budde Deck mir noch geholt, weil das ist ja quasi der Inbegriff von, ich habe alle Karten, alle relevanten Artefakte in einem Deck. Und du merkst einfach auch, dass diese Pre-Modern Community einfach nur happy ist, dass es ein Format gibt, was noch ist wie früher.
Ja, voll. Und ich finde auch, das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, ich finde, die Gold-Border-Karten sehen oft auch einfach, die sehen einfach oft auch sehr, sehr schön aus.
Sind schon ästhetisch. Also
und ich würde Gold-Border, würde ich rein von der Border-Farbe, würde ich sie auch White-Border, glaube ich, vorziehen. Ich finde, dass es oft schöner ausschaut
mit
Goldrand als mit weißem Rand.
Ich hatte eine sehr lange Zeit Probleme damit, dass die Karte eigentlich ein Proxy ist, aber ich bin ehrlich, dass seitdem Wizards of the Coast quasi mit diesem Magic 30th mit dieser Black Lotus oder Anniversary oder was seitdem habe ich keinen Skrupel mehr. Also
es ist immer noch ein offizielles Wizards-Produkt, ne?
Und da finde ich aber auch das legitim, dass man sagt, das ist eine offizielle Karte, die Gold Border, und warum sollte die nicht spieliger sein, weil sie hat das gleiche Gewicht, sie hat die gleiche Größe und durch eine Hülle siehst du die Rückseite nicht. Und ich bin auch ehrlich, in Zeiten von Flipkarten oder doppelseitigen Karten kann mir das auch keiner erzählen, dass die Rückseite eine Relevanz hat. Also es ist halt einfach so.
Ja, klar.
Naja, aber weitere Varianten.
Wir gehen jetzt mal alle Farbvarianten durch, würde ich sagen. Wir haben schon Weiß-Blau, wir haben Schwarz-Blau. Dann machen wir doch mal mit Grün und Blau weiter.
Das habe ich noch nie gehört.
Habe ich eine Variante gefunden.
Wie tief hast du denn gegraben?
Hatte ein bisschen Zeit. Also da habe ich eine Variante gefunden, die so ein bisschen in die Threshold-Ecke ging.
Das ist ja dann eher mein Deck. Ich spiele Grün-Weiß-Threshold. Ja.
Und dann hast du natürlich einmal den Worldly Tutor, um den Dreadnought zu finden.
Ist auch wieder einer aus diesem Cycle. Ich glaube, der blaue, der Mystical Tutor ist verboten in Primal, richtig?
Boah, das kann sein. Ich glaube, der blaue ist verboten, und alle anderen sind deswegen egal. Deswegen spielen die auch keiner, sondern spielen sie sogar eher die Merchant Scroll aus Homelands.
Genau. Und das ist auch der Grund, warum die Merchant Scroll so extrem teuer ist, verhältnismäßig.
Ja, ich gönne das Homelands ja irgendwie ein bisschen.
Homelands ist über die Jahre, also als ich angefangen mit Magic, hieß immer, Homelands ist das schlimmste Set aller Zeiten. Inzwischen ist es Fallen Empire. Aber ich finde zum Beispiel Homelands ist sehr, sehr gut gealtert, weil es nicht, also es gibt mehrere Karten zwischen dir aus Homelands. Ne? Didgeridoo ist ja immer noch so ein Thema.
Irgendwann wird es spielbar werden, wenn es genug. Was sind es? Minotauren?
Minotauren, genau. Aber es gibt ja inzwischen sehr gute Minotauren. Und also in den moderneren Sets. Ja. In Primodern wird das, glaube ich, nichts mehr.
Naja, auf jeden Fall in Blau-Grün hast du ansonsten so die typischen zwei Beater, die, oder kannst die typischen zwei Beater spielen, die in so Threshold-Decks auch gespielt werden, nämlich einmal den Nimble Mongoose und den Werebear.
Lieb ich beide. Mega gute Karten.
Also beides Kreaturen, der Nimble Mongoose für einmal eine 1-1, die bei Threshold aber ich glaube +2/+2 bekommt und sie kann, grundsätzlich hat sie Shroud, also kann nicht das Ziel von solchen Fertigkeiten sein. Und der Werebear ist eine für zwei Mana eine 1-1, die ein grünes Mana produzieren kann und bei Threshold +3/+3 bekommt.
Was insane stark ist. So. Und 4-4er Beater, weil dann umgehst du nämlich auch den Lightning Bolt.
Und der Werebear ist natürlich genau mein Humor. Kennst du den Flavortext auf Englisch?
Nicht mehr auswendig.
Ich bin mir ziemlich sicher, der Flavortext auf Englisch ist: He exercises his right to bear arms. Ja, das okay, der, und das ja, ist natürlich, funktioniert kann ich in keiner anderen Sprache, aber dieser to bear arms, irgendwie diese Zweideutigkeit bei den Bären. Und das ist zum Beispiel auch eine Sorte Humor. Da habe ich das Gefühl, das finde ich auf neuen Karten halt irgendwie im Flavortext so nicht mehr.
Auch die Kunst selbst. Also ich kenne ein paar Artists und ich habe mich auch zum Beispiel mal mit diversen Leuten darüber unterhalten. Die sind natürlich auch zum großen Teil froh, dass sie inzwischen auf digitalem Rahmen, es gibt ja auch Leute, die nur digital zeichnen in der Magic-Künstler-Szene. Und die modernen Artworks sind größtenteils auch wirklich schön. Also es gibt viele schöne Artworks, aber mir fehlt diese Ecken und Kanten, ne? So die Ecken, ich finde zum Beispiel, du siehst sehr gut bei dem Odyssey-Block und bei dem Apokalypse-Block, sondern Weltenwechsel-Block war das, glaube ich, ne? Weil quasi, Invasion-Block ist das. Invasion, Weltenwechsel und Apokalypse, das sind die drei.
Ja.
Genau, also diese zwei Blocks, die ja direkt hintereinander kamen, ich finde, das war für mich persönlich so Peak, was so Kunst angeht, weil ich fand, das war schon nicht mehr so dieses ganz altbackene, ja, sondern das war schon so dieses, Invasion, Planeshift und dann Apokalypse, siebte Edition, sehen wir mal
genau,
nicht.
Ja.
Aber das war für mich so, auch siebte Edition finde ich zum Beispiel immer noch eins der schönsten Sets überhaupt, was die Kunst angeht. Und das ist auch der Grund, warum, weil viele Artworks immer noch siebte Edition exklusiv sind, warum die Foils da draus so extrem teuer sind, weil siebte Edition ist White Border und dann, wenn sie voll sind, waren sie halt Black Border. Ne? Und das ist der teuerste Birds of Paradise, den es gibt, nach Summer Magic und nach Alpha. Naja, gehen wir zurück zu den Varianten. Werebear,
eine fehlt uns noch.
World Tutor, was fehlt denn noch?
Achso, eine Anmerkung, genau. Und Threshold ist dann, da ist auch der Vision Charm wiederum interessant, weil eine der drei Spieloptionen des Vision Charms ist, ein Spieler deiner Wahl mildt drei Karten.
Ja. Yep.
Plus den Vision Charm, wenn man das auf sich selber spielt, mildst du drei Karten. Dein Vision Charm kommt auch in den Friedhof, hast du schon vier Karten im Friedhof, bist schon ziemlich nah am Threshold dran. Aber das ist die Variante. Und dann gibt es noch die letzte Farbe, die uns fehlt, ist Rot. Blau-Rot. Und das ist Counterburn, klassischerweise.
Es ist so ein bisschen das, was Charbelter später wurde. Ne? Du gehst halt hin, legst deine Kreaturen und sprengst sie in die Luft mit Fling.
Genau, kannst natürlich, wenn du einen Fling auf der Hand hast, brauchst du eigentlich ja nur einmal mit dem Dreadnought durchkommen, dann flingst du ihn danach, hast du dann deine 24 Schaden denkbarerweise gemacht und ansonsten Counter im Blau hast du irgendwie einen Haufen drin und dann kannst du noch die roten Burn-Spells mit reinpacken.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass das Pure Blue Dreadnought ist weiterhin das Stärkste, ist auch das meistgespielte. Weil es einfach diese Consistency hat durch diese, ich habe nur eine Landbase und es gibt ja auch zum Beispiel, da wird ja Cephaliden Kolosseum in manchen Varianten einmal gespielt, aber im Großen und Ganzen spielst du, also das Mono-Blau und ich glaube direkt danach würde ich sagen Weiß-Blau, weil der Meddling Mage macht schon extrem viel in dem Format.
Ja, ich habe auch Varianten gefunden, also das waren jetzt ja alles nur auch Beispiele, aber ich habe auch Varianten gefunden, eben Blau-Weiß-Schwarz, dann hast du natürlich eine ganz fizzelige Mana-Base unter Umständen, aber dann hast du einerseits, kannst du den Meddling Mage spielen, dann kannst du Duress spielen.
Aber das ist zu viele Köche verderben halt im Brei. Also ich finde zum Beispiel dreifarbig in Premodern spielen, das ist halt, also du hast die City of Brass, du hast die Gemstone Mines, du kannst schon mehrfarbig spielen. Paradise ja auch noch, ne?
Du hast relativ viele fünffarbige Karten, aber ich würde auch sagen, das ist für so ein Zoo-Deck funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Mhm. Aber hier, wo du dich auch so dringend auch die Basic Islands irgendwie brauchst, die du dir auf die Hand zurückholen kannst.
Ich habe übrigens noch, ich habe schon gesehen, dass du schon geschrieben hast, Outro, aber danach, wenn wir mit dem Deck durch sind, aber ich habe noch einen ganz krassen Funfact, der mir selbst passiert ist.
Ah, ja.
Zum Thema Dreadnought. Ich habe mir Dreadnoughts bestellt. Und ich hatte auf einmal einen Dreadnought gehabt, wo ich dachte halt so, der sieht komisch aus. Das ist ein Fake. die Tests alle gemacht, ne, mit Wiegen, Waage und Lupe und allem drum und dran und Lichttest. Hatte alles bestanden. Dann habe ich angefangen zu recherchieren. Hast du gewusst, dass es einen bekannten Missprint gibt von Dreadnought? Und zwar, der wird genannt Rednought, weil die Karte fast komplett rot schimmert. Also das Phyrexian-Schlachtschiff plus der Rand und das Bild selbst.
Nee, habe ich noch nie. Rötlich. Habe ich noch nie gesehen.
Und dann habe ich gesehen, dass das ein Prestige ist. Leute wollen diese Variante haben, weil sie halt seltener ist und weil der Rednought, also der Dreadnought dadurch so ein, also die Karte an sich sieht immer noch aus wie eine klassische Magic-Karte, aber halt das Bild und diverse Teile der Karte sind rötlich.
Habe ich noch nie gesehen.
Und ich habe jetzt so einen zu Hause und jetzt war ich erst so, hole ich mir noch drei Stück in Rot? Weil habe ich geguckt, so was die, also das Problem ist, du findest die halt kaum, weil viele Leute einfach nicht wissen, die sehen einfach nur, ich habe eine teure Karte von früher und stell die rein. Aber so gezielt. Also
du hattest den gar nicht, also sozusagen der Verkäufer hat den normal eingestellt, dem war das gar nicht so bewusst
genau,
in dem
genau.
Moment.
Okay. Und ich habe jetzt quasi einen fünften Dreadnought und ich weiß nicht ganz genau, was ich mit dem machen soll. Aber es ist dann total spannend. Es gibt, und ich hätte wirklich gedacht, ich habe einen Fake bekommen, ne? Ich habe dann wirklich alles gemacht. Ich habe jeden Test mal außer gerissen, aber ansonsten habe ich alles gemacht. Und als ich dann aber über Reddit diverse Threads gestoßen bin, dass es quasi da sogar ein Need gibt und dass Leute immer, wenn sie dann so, hey, ich habe folgende Karte gefunden, siehst du unten drunter immer so 10, 15 Kommentare, oh, willst du die hergeben, ich will die kaufen.
Wie alles, was ein bisschen seltener
ist. Ja, klar. Und die sieht auch nicht schlecht aus, ne? Weil das Bild ist heller, du erkennst besser, wie der Dreadnought aussieht. Aber das war auch das und das ist vielleicht auch nochmal generell für die Leute, die in Premodern einsteigen und was auch die Originalkarten so ein bisschen, ich sag mal nochmal, charmanter macht. Mit den Ecken und Kanten. Es gibt viele alte Karten, die immer noch in verschiedenen Varianten daherkommen, weil die Printqualität damals einfach nicht so gut war.
Ich finde, das sieht man bei manchen Printings, auch zum Beispiel, wenn du eine deutsche und eine englische Karte hast. Bei meinen Agothian Enchantresses zu Hause. Da sieht das Grün des Borders total anders aus.
Ja, das und deswegen, wenn ihr glaubt, ihr habt eine Fake-Karte von früher, checkt erstmal. Also erstens mal, die Karten von früher, die nicht englisch sind, sind sehr selten Fakes. Verhältnismäßig. Weil es macht einfach Sinn, englische Karten zu faken, ist halt einfacher. Mhm. Und gerade Karten, die keine Relevanz haben, ich sag jetzt mal so bis 5 Euro, die nur in Primo gespielt werden, dafür ist es immer noch zu nischig. Und dann da eine deutsche Fake zu haben, das glaube ich eher weniger. Bei dem Dreadnought kann ich mir das schon eher vorstellen, weil Dreadnought wurde ja auch in Legacy schon mal gespielt. Aber auch da. Wenn ihr in Premodern einsteigen wollt, Dreadnought ist nicht das beste Einsteigerdeck, aber es ist unheimlich spannend, sich anzuschauen, wie Dreadnought funktioniert. Deswegen schaut euch gerne mal ein paar Dreadnought-Spiele an. Und apropos Spiel, mach ich mir ja gerade hier voll den Monolog, tut mir leid. Ich hab's gefunden. Schrödingers Creativity, The Sneakiest Sidebar Change on the Magic Pro Tour. Die Etta Files heißt der YouTube-Kanal, kann ich sehr empfehlen. Der hat das richtig, also der covert verschiedene Events und Momente in der Magic-Turnier-Szene und dieses Video geht 25 Minuten und ich war so gebannt, ich war so Second Screen, so beim Kochen und ich habe mir gesagt, so, nee, das muss ich mir richtig angucken. Und da hast du einfach gemerkt, warum Raid Duke auf einem ganz anderen Level Magic spielt. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Mal gucken, ob Lars das hinbekommt, dass wir es in die Shownotes packen. Hast du noch was zum Schluss?
Ich hab tatsächlich noch was, bevor wir vielleicht zum Ende kommen. Hast du eine Karte spontan im Premodern-Bereich, wo du sagst, die ist underplayed, wo du meinst, die müsste eigentlich häufiger gespielt werden oder überhaupt mal gespielt werden. Eine Karte, wo du nicht verstehen kannst, weil sie dir...
Lion's Eye Diamond.
Ja, die wird ja gespielt ein bisschen.
Aber wo wird denn LED kompetitiv gespielt? Zum Beispiel, ich baue gerade ein Lion's Eye Diamond mit dem Deck, was wir beim letzten Mal behandelt haben.
Okay.
Und zwar eher mit mehr Buyback-Karten. Nicht Buyback, Entschuldigung. Mit mehr, wie heißt hier? Madness funktioniert ja nicht, weil es ist ja in dem Moment, wo die abgeworfen werden, hast du die Mana noch nicht. Das verpasst ja das Timing.
Stimmt.
Call of the Herd.
Flashback.
Flashback, genau. Und wenn du überlegst, dass du zum Beispiel instant mit, also du legst den Lion's Eye Diamond, crackst ihn, wirfst deine Hand ab, dann hast du 7 Karten im Friedhof. Wenn dann ein Call of the Herd mit drin hast, hast du zwar nur noch 6 Karten im Friedhof, aber du hast instant einen 3-3er Turn 1 und du hast Threshold. Und wenn du dann diese Line spielst, dass du sehr günstiges Threshold-Deck spielst, in Form von, ich spiele 4 Fetchländer, ich spiele oder vielleicht sogar 8 oder 6 Fetchländer und du spielst Nimble Mongoose und Werbär und du bleibst auf dieser sehr geringen Mana-Base und zusätzlich spielst du halt diese Flashback-Karten, dann hast du sehr schnell sehr dicke Kreaturen und das ist in Pre-Modern, das will ich ausprobieren, könnte das funktionieren. weil du, also du kannst zum Beispiel auch diesen Roar of the Worm spielen, der ja 4 Mana kostet für Flashback, kann dir aber egal sein, weil ich lege erstmal ein Land, dann lege ich mein Lion's Eye Diamond, dann crack ich meine Hand, hab direkt einen 6-6er Trample Turn 1. Kannst du mal mitnehmen. Also ich finde LED ist underplayed.
Du bist natürlich danach, wenn du den gecrackt hast, musst du dich natürlich halt sehr darauf verlassen, die richtigen Karten zu topdecken.
Aber du kannst dir das Deck ja aufbauen, indem du einfach sagst, okay, entweder habe ich die Mana Ressource, du ziehst ein LED nach, oder, um die Flashback-Karten zu spielen. Also der Gegner muss dann proaktiv Graveyard Hate spielen. Und natürlich ist es risky, ja. Was auch noch eine Karte ist, Sneak Attack.
Die wird auch wenig gespielt, ne? Aber ich glaube, Converted Mana Kosten sind 4-3, farblos ein rotes, richtig? Mhm. Habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, aber bist du halt 4...
Baue ich auch gerade was.
Ah ja.
Nicole Bolas. Nicole Bolas, Sneak Attack, zack, Gegner Hand weg. 7 Damage.
Muss natürlich erstmal dahin kommen, die 4 Mana Sneak
Spielst Attack als Control-Variante. So wie du klassisch Sneak and Show spielst. Du kannst ja auch Show and Tell spielen.
Ja.
Weil wenn du ein 7-7
dann Nicole Bolas... sparst du dir eine.
Genau.
Bist dann farblich in der auch drauf, ja. Naja.
Also wie gesagt, es gibt halt Optionen, ne? Und ich weiß, dass zum Beispiel Show and Tell nicht so gut ist, weil die Sneak Attack gibt ja Haste. Ja. Aber ich finde zum Beispiel Sneak Attack ist was ich sehr spannend finde. Primon ist gerade das einzige Format, mit dem ich mich hobbymäßig auch gerade auseinandersetze. Ich finde auch immer noch Dragonstorm total spannend, weil es möglich ist in dem Format, weil du hast ja die ganzen schwarzen Sprüche, musst halt schwarz-rot spielen. Aber du kannst quasi mit den Volcano Dragons plus Rorix kannst du theoretisch auch 20 Schaden machen. Volcano Dragon ist 4-4 Flying Haste und Rorix ist 6-6 Fliegend Haste. Das ist halt eine Legende. Dann spielst du halt einen Dragonstorm Counter auf 5. Genau. Dragonstorm Counter auf 5 und dann bringst du halt 5 Drachen ins Spiel oder 4 und dann gewinnst du halt das Spiel, weil es genau 20 Damage sind. 6 durch die Dings.
Dragonstorm?
Dragonstorm sagt, dass du einen Drachen aus deinem Deck ins Spiel bringen kannst für 9 Mana. Der hat einen Storm-Counter und dann kopierst du den Spruch, weil er Storm hat.
Ja.
Und ich habe Dragonstorm gespielt, als ich damals Extended gespielt habe. Da habe ich das gespielt mit dem Drachen, der ins Spiel kommt und 5 Schaden macht, wo du dann halt direkt gewonnen hast.
Es muss halt auf die 9 Mana hochkommen, aber...
Das ist egal, du hast ja Kabal-Ritual, du hast Dark Ritual. Du brauchst ein rotes Mana und den Rest machst du mit den anderen Sprüchen. Du brauchst ja auch den Storm-Counter. Du spielst halt alle diese Sprüche, die quasi dir Mana geben. Ja. Und es gibt sogar, wenn man auf MTG Top 8 schaut, es gibt Dragonstorm-Varianten. Du darfst auch nicht wissen, du hast Lotus Petal, du hast Mox Diamonds, du hast ja ganz viele Optionen, um an Mana dran zu kommen. Aber das sind so die drei. Also ich würde sagen, Dragonstorm ist jetzt wirklich sehr special, aber ich finde Sneak Attack ist underplayed und ich finde, dass Lion's Eye Diamond underplayed ist. Mal gucken, vielleicht reiße ich ja was. Eins von beiden werde ich in Darmstadt spielen an einem der Tage. Eins spiele ich mein Pet-Deck und das andere spiele ich eine von diesen wahrscheinlich Varianten. Mal gucken, wahrscheinlich Sneak and Show.
Wir können sich jetzt alle schon mal auf die Meta einstellen.
Ja, klar. Aber das Geile ist ja, überleg mal, du kommst auf so ein Event und alle rechnen halt die ganze Zeit nur mit Dreadnoughts und auf einmal legst du halt einfach einen Sneak Attack dahin. Ist leider ein Enchantment und es gibt sehr viel Enchantment-Hate in dem Format, aber trotzdem. Ich glaube, das könnte spaßig sein. Was ist bei dir?
Ich glaube, dass ein Lake of the Dead underplayed ist.
Das
ich habe den ich habe den nirgends.
Ist der Legal?
Ich meine ja, der ist aus Alliances und er ist nicht gebannt. Ich habe den nirgends gesehen.
Ist aus
Alliances,
gar nicht aus Legends.
Ich habe den nirgends gesehen. Ich habe kein einziges Deck, wo ich
den
ihn gesehen
ich
habe.
Könnte ich auch ein Dings spielen? In Storm.
Naja, ich meine, bis Runde 3 ist er ja sozusagen nicht wirklich zwingend besser als einen Swarm zu legen. Aber du hast halt jede Runde, kannst du für einen Swamp opfern, 4 schwarze Mana mit dem machen. Und der Swamp, den du opferst, den tappst du selber. Das heißt, du machst mit den 2 Karten machst du 5 Mana. Und also zumindest mal als One-Off oder Two-Off in einem Black Suicide-Deck denkbar, meine ich.
Finde ich auch übrigens sehr starkes Deck. Also Mono-Schwarz ist sehr, sehr, sehr gut im Pre-Modern.
Oder vielleicht ist es sogar was für Moneyball Black, wo das ja so ein bisschen eher mid-rangey ist, wo man einfach auch sagen, also ich verstehe nicht, warum die Karte nicht mehr gespielt wird, weil die anderen Karten, wie jetzt zum Beispiel. Es geht ja in eine Richtung, du hast ja ein Land, das sehr viel farbiges Mana einer Farbe macht. Das heißt, es geht aus meiner Sicht auch ein bisschen in die Richtung von einem Sarah Sanctum oder von einer Cradle. Und ist aber, also ich habe auch da keine großen Preissprünge in den letzten Jahren wahrgenommen, meine ich. Ich habe immer dann und wann mal geschaut.
Aber das liegt auch einfach daran, vergiss mal nicht, dass jetzt aktuell erstmal Pre-Modern auf Magic Online aufgetaucht ist. Und seitdem ist ja dieser Hype auch da, dass Leute diese Karten kaufen. Das Problem ist einfach, und das ist wie mit allen Formaten in jedem Kartenspiel, es gibt sehr, sehr viele sehr gute Karten. Aber erst, wenn es auf irgendwas auf einem größeren Turnier gerissen hat, dann fangen die Leute es an zu kaufen.
Ja, also ich bin gespannt, ob da noch jemand irgendwie. Hier habt ihr es zuerst gehört.
Ja, genau. Also ich finde, ja, doch, League of Legends ist schon. Könnte man auch als One of the Dragonstorm spielen.
Und auch super schönes Artwork, ne?
Absolut. Gibt's ja auch. Das ist nochmal ein kleiner Funfact. Es gab mal ein Secret Lair, wo der gleiche Artist, der den Lake of the Dead gemacht hat, quasi von dem Skelett eine Münze unter Wasser gemacht hat bei einer Island. Das ist das gleiche. Also du kannst quasi die Artworks zusammenlegen, wenn du das so willst, weil das könnte die Hand sein von diesem Skelett, das unter Wasser dort liegt und hat halt quasi so eine Piratengoldmünze in der Hand. Es ist genau, du siehst, dass es genau das gleiche Shallow Water ist.
Ja, vielen Dank, dann weiß ich, wer heute Abend nochmal auf Cardmarket rumschauen muss.
Oder bei unserem Sponsor eBay, das kann man ja auch nochmal kurz sagen. Der Marktplatz, auf dem quasi die Leute vom Spielwareninvestor natürlich gerne auch ihren Stuff verkaufen. Denn wenn du auf Cardmarket kann man kein Lego verkaufen oder kaufen, aber das kannst du natürlich auf eBay machen. Und dann haben wir jetzt auch noch unseren Sponsor abgehakt, dann ist der Lars ganz happy. und an dieser Stelle würde ich sagen, sag doch gerne mal, welche Karte ihr underplayed findet. Und was für ein Deck wir in Zukunft mal behandeln sollten. Also sag doch gerne mal, welches wäre jetzt so das nächste Wunschdeck. Wir haben natürlich beide schon so ein bisschen was im Kopf. Aber natürlich, die Community soll ja, ne, Markus hat ja geschrieben gehabt, hey, cooler Name für den Podcast. Gebt uns doch gerne mal Feedback, über was für ein Deck wollen wir reden? Was sind eure most underplayed Cards? Und
helft mir beim Finden eines Commanders für ein Old-Frame-Commander-Deck.
Guck mal, direkt drei Wünsche auf einmal. Ist ja wie Ü-Ei. Ich glaube, ja. Das ist ein gutes Schlusswort, oder?
Wunderbar.
Haben wir. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank. Macht's gut.